Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
Das Werk der rheinischen Prophetin Hildegard von Bingen hat eine zeitlose Kraft. Die 2012 vom damaligen Papst Benedikt XVI. Zur Kirchenlehrerin erhobene deutsche Benediktinerin war eine ausgezeichnete Theologin, deren Gedanken neue Maßstäbe setzten. Darum geht es in unserer Sendereihe zu Hildegard aus dem Jahr 2012, die wir in diesem Monat nochmals spielen. Doch zunächst die Nachrichten vom Tag. Ich bin Anne Preckel, herzlich willkommen. Papst Franziskus hat sich zum Welttourismustag betrübt über die Folgen der Corona-Krise für die Reisebranche geäußert. Die Pandemie hat diesen Wirtschaftssektor, der für viele Länder so wichtig ist, hart getroffen, sagte er am Sonntag beim Angelusgebet auf dem Petersplatz. Er wolle allen, die im Tourismusgeschäft tätig sind, Mut zusprechen. Ich hoffe, dass sich alle bald von den gegenwärtigen Schwierigkeiten erholen können, so Franziskus. Besorgt äußerte sich der Papst bei seinem Mittagsgebet zudem über den sich zuspitzenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Alle Gläubigen rief er dazu auf, für das Krisengebiet im Kaukasus zu beten. Möge der Herr dieser Region Frieden schenken, sagte er und mahnte alle Konfliktparteien, guten Willen zu zeigen. Es sei nicht möglich, eine Lösung durch Waffengewalt zu erzwingen. Zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen war es am Sonntagmorgen zu schweren Gefechten gekommen. Hintergrund ist der jahrzehntelange Konflikt um die Region Bergkarabach. Im Katechesenteil seiner Ansprache wandte sich der Papst am Sonntag erneut gegen eine Frömmigkeit, die nur Fassade oder gewohnheitsmäßige Praxis sei, ohne Auswirkungen im Alltag zu haben. Statt zu einem bloßen Ritual zu verkommen, müsse der christliche Glaube vielmehr täglich neu belebt werden, mit Buße, echter Umkehr sowie der Reinigung von moralischen Verkrustungen, so das Kirchenoberhaupt. Auch Jesus habe eine Frömmigkeit, die das menschliche Leben nicht einbezieht, die das Gewissen und seine Verantwortung gegenüber Gut und Böse nicht in Frage stellt, klar abgelehnt. Soweit die Nachrichten. Hören Sie nun den letzten Teil unserer Sendereihe zu Hildegard von Bingen. Zum Abschluss der Reihe wollen wir auf die Bedeutung der Eucharistie und der Gotteserfahrung bei Hildegard von Bingen eingehen. Der Lehre des heiligen Benedikt darf nichts hinzugefügt oder weggenommen werden, weil es ihr an nichts mangelt. Sie ist im Heiligen Geist zur Vollendung gebracht worden. Das betont Hildegard von Bingen in ihrer Auslegung der Regel des heiligen Benedikt, der Regel, die die Grundlage des benediktinischen Mönchtums ist. Schwester Philippa Rath vom St. Hildegard-Kloster in Rüdesheim-Aibingen sieht in Hildegards Auslegung der Mönchsregel eine Kontinuität zum heiligen Benedikt. Sie sagt über Hildegard:
Sie verurteilt nicht, sondern sie ist barmherzig mit den Sündern, aber sagt ganz klar, was zu sagen ist. In der Benediktsregel steht: Er hasse das Böse und liebe die Brüder. Das ist vom Abt gesagt. Und Hildegard war Äbtissin. Das heißt, die Fehler sollen offengelegt werden, auch zur Umkehr aufgerufen, aber der Mensch muss immer in der Liebe bleiben. Hildegard liebte die Kirche und hat um dieser Liebe willen Missbräuche angeklagt.
Den Wert der Barmherzigkeit und die heilsame Chance zur Umkehr betont Hildegard von Bingen immer wieder. Und so elitär die Entscheidung der Äbtissin, nur adlige Frauen auf dem Rupertsberg aufzunehmen, im Verhältnis zum Armutsideal des geistlichen Lebens ihrer Zeit auch erscheinen mag. Wenn es um das Heil der Menschen geht, wünscht sie, dass alle es erreichen mögen, genau wie der heilige Benedikt. Hildegard schreibt über den Ordensmann:
Er war in der Tat eine verschlossene Quelle, weil er gemäß dem Ratschluss Gottes seine Lehre hervorsprudelte, indem er den scharfen Nagel seiner Lehre weder zu hoch noch zu niedrig, sondern in die Mitte seines Rades einschlug, so dass jeder daraus, sei er stark oder gebrechlich oder schwach, nach seiner Möglichkeit in angemessener Weise trinken kann.
Die Bestimmtheit und zugleich Güte des heiligen Benedikt, die Hildegard so schätzt, werden etwa in seinen Ausführungen über das Fasten deutlich. Seine Mönchsregel ist in diesem Punkt erstaunlich milde formuliert. Der Benediktiner schreibt über die österliche Fastenzeit:
Der Mönch soll zwar immer ein Leben führen wie in der Fastenzeit, dazu aber haben nur wenige die Kraft. Deshalb raten wir, dass wir wenigstens in diesen Tagen der Fastenzeit in aller Lauterkeit auf unser Leben achten und gemeinsam in diesen heiligen Tagen die früheren Nachlässigkeiten tilgen. Gehen wir also in diesen Tagen über die gewohnte Pflicht unseres Dienstes hinaus, durch besonderes Gebet und durch Verzicht beim Essen und Trinken. So möge jeder über das ihm zugewiesene Maß hinaus aus eigenem Willen in der Freude des Heiligen Geistes Gott etwas darbringen.
Körper und Geist, Leib und Vernunft bilden bei Hildegard keinen Dualismus. Die Gotteserkenntnis des Menschen führt für sie notwendigerweise über die Sinne. Daher rührt auch Hildegards positives Körperverständnis in ihrer Auslegung des Glaubensbekenntnisses des heiligen Athanasius, hält sie fest.
Die Sinne führen den Menschen zur Gotteserkenntnis und machen ihn zum Abbild Gottes. Der Mensch aber wurde nach Gottes Abbild und Ebenbild erschaffen, damit er mit den fünf Sinnen seines Leibes wirkt. Er ist durch die Sinne nicht geteilt, sondern durch sie ist er weise, wissend und verständig, seine Werke zu vollenden.
Dementsprechend entwirft Hildegard von Bingen ein Bild der Askese, das dem Trend ihrer Zeit und den Überzeugungen anderer Ordensgemeinschaften widerspricht. Dazu die Historikerin Barbara Beuys.
Sie hat sich gegen die Askese gewandt. Sie sagt, das ist des Teufels. Der Mensch soll nicht mit Lasten beladen werden, die er gar nicht tragen kann. Das führt zur Verzweiflung und zum Abfall von Gott. Und das ist interessant auf dem Hintergrund, dass in ihrer Zeit Reformorden entsprangen, zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche, die den Benediktinern, zu denen sie ja gehörte, vorwarfen, dass sie sich in Pelze kleideten und gute Mahlzeiten einnahmen und die ganz ausdrücklich unter Führung des Bernhard von Clairvaux, der den Zisterzienserorden gründete, Askese verlangten. Also da standen die Zisterzienserinnen stundenlang in der Kälte, sie wurden aufgefordert, nicht viel zu essen und all das hat Hildegard abgelehnt. Das heißt, sie war in diesem Sinne dem Zeitgeist nicht verfallen, sondern auch da konservativ und, wie ich sagen würde, menschenfreundlich.
Die Sinne und der Körper spielen für Hildegard auch in der Liturgie, insbesondere der Eucharistie, eine besondere Rolle. Ähnlich wie bei ihren Visionen, in denen sie das Wort Gottes verkostet, wie sie es selbst formuliert, sieht sie in der Kommunion eine symbolisch-sinnliche Vereinigung des Menschen mit Gott. Zur Eucharistie hält Hildegard in ihrer Schrift Scivias fest.
Dieses Geheimnis erkennen die Menschen nicht mit ihrem fleischlichen Sinn, wie wenn jemand überaus kostbares Salböl in einfaches Brot mengen und einen Saphir in Wein legen würde. Und ich würde es in einen so süßen Wohlgeschmack verwandeln, dass du, o Mensch, in deinem Mund weder das Brot von dem Salböl noch den Wein von dem Saphir unterscheiden könntest, sondern nur den süßen Geschmack spüren würdest. Denn auch mein Sohn ist lieblich und mild.
Als Anhängerin der Transsubstantiationslehre geht Hildegard von der Wesensverwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi und damit auch von der realen Präsenz Gottes in der Eucharistie aus. Mit dieser Wirkkraft soll jeder Gläubige die eigene Tugendhaftigkeit entwickeln. So sollen nach Hildegards Wunsch die Nonnen vom Rupertsberg in der Liturgie auch nicht nur Gottes Größe preisen, sie sollen sie verkörpern. Deshalb legt die Äbtissin auch auf die Schönheit ihrer Schwestern und eine ästhetisch ansprechende Gestaltung der Gottesdienste solchen Wert. Die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Rinke hat diesen Aspekt der Gotteserfahrung bei Hildegard von Bingen und bei Bernard von Clairvaux untersucht. Sie fasst ihn im Begriff Genießen Gottes.
Das Genießen Gottes ist ganz zentral für Hildegard von Bingen. Sie schützt sich dabei und das tut Bernhard von Clairvaux auch in ähnlicher Weise und allgemein die Mystikerin der Zeit im Kern auf die Eucharistie, auf den gemeinschaftlichen Verzehr von Fleisch und Blut Christi, also auf das heilige Abendmahl. wodurch eben durch das Verkosten des symbolischen Bluts und Fleisches von Christi wurde ja die Gemeinschaft der Gläubigen hergestellt. Und das wurde schon durch Paulus als Genießen Gottes bezeichnet.
Hildegard habe diese Form der Gotteserfahrung jedoch auf andere Art und Weise entwickelt oder kultiviert als andere Geistliche ihrer Zeit, so Rinke.
Und zwar ging es ihr darum, wie viele Reformer der Zeit sich von dem Klerus, von den Priestern in der Kirche auch unabhängig zu machen. Weil im 12. Jahrhundert wurde denen Prachtentfaltung, Luxus vorgeworfen und eben nicht mehr die Verpflichtung gegenüber den eigentlich urchristlichen Werten, nämlich dem Wort Gottes. Und darum geht es jetzt der Hildegard von Bingen, die dieses Wort Gottes auf den Körper anwenden möchte. Und das ist für sie ein ganz wichtiger Grund darin, dass sie den Körper ins Zentrum ihrer Theologie stellt.
Die Schönheit und der Gebrauch der Sinne dienen bei Hildegard also nicht einem Schwelgen, das zum Selbstzweck wird, sondern einer tieferen Erfahrung Gottes, einer Rückkehr zum Wort Gottes, zur Quelle des christlichen Glaubens. Deshalb spricht sie im Zusammenhang mit der Annäherung an Gott auch von der notwendigen Reinigung des Geistes, die mit Reinheit, Schönheit und Gleichgewicht des Körpers einhergeht. Ideal höchster Tugendhaftigkeit und Reinheit für Hildegard von Bingen, Maria, die Mutter Jesu. Die Gottesmutter ist für die Äbtissin der Antitypus zur sündigen Eva. Sie gibt der verlorenen Menschheit das Leben zurück, gießt Salböl in die Wunde des Todes. Mutter der Heilkunde, solche Bilder aus dem Bereich der Medizin benutzt Hildegard oft, um die Gottesmutter zu beschreiben, und ihr widmet sie allein 16 ihrer 77 Lieder. Parallel zur Gottesmutter beschreibt Hildegard die Kirche, und zwar als Gebärerin des Glaubens. In der Schrift Scivias hält Hildegard fest:
Denn sie, die Kirche, ist immer schwanger und gebärt ihre Kinder im wahren Reinigungsbad und bringt sie auch in tiefster Demut Gottes dar, durch die reinen Gebete der Heiligen und den lieblichen Wohlgeruch der verschiedenen verborgenen und offenkundigen Tugenden.
Die Reinigung im Schoß der Kirche, ein typisches Bild des Christentums. Bei Hildegard übersetzt es sich in eine differenzierte Gewandmetaphorik, die in dieser Form einzigartig ist. Rinke.
Und zwar geht sie davon aus, dass dieser Prozess der Reinigung immer begleitet wird durch bestimmte Stadien. Und es gibt auch Abbildungen, Buchmalereien in ihrem Visionsbuch, der Tugendleiter. Und ganz oben auf der Tugendleiter steht die Marienfigur. Und die davorgehenden Gewänder haben Farben wie gelb, grün, blau, also in allen Farben mit vielen Symbolen. Und das hat alles bestimmte Bedeutungen und das führt sie auch wirklich seitenweise auch aus. Das Gewand hat so zwei Komponenten. Einerseits ist es die Reflexion tatsächlich über Tugenden und Tugendfortschritt, also so eine kontemplative Seite. Und auf der anderen Seite geht es aber auch immer darum, das Erkannte in die Tat umzusetzen und tatsächlich Schönheit, Tugend und Reinheit auch zu erlangen. Und das ist sehr zentral für Hildegards Theologie.
Der Nachhall des Wirkens der Hildegard von Bingen in Kirche und Welt schlägt sich bis heute in zahlreichen unterschiedlichen Zeugnissen nieder, sowohl im populären wie auch im wissenschaftlichen Bereich. Und zwar nicht nur im deutschsprachigen Raum. So erschien etwa ein mehrseitiger Artikel über die neue Kirchenlehrerin in einer chinesischen Zeitung, um nur ein Beispiel zu nennen. Der inzwischen verstorbene Kardinal Karl Lehmann sah es als Herausforderung, Hildegards Botschaft für die Gegenwart zu übersetzen.
Allerdings ist das eine schwierige Aufgabe. Man kann die Dinge von damals nicht einfach nur glatt übernehmen, eins zu eins umsetzen. Man muss es schon auch für die heutige Mentalität aufbereiten, ohne sie zu verfälschen. Das ist uns bisher noch nicht so richtig gelungen. Das ist die Aufgabe der kommenden Zeit, damit wir uns jetzt nicht falsch ausruhen nach der Erhebung zur Kirchenlehre. Jetzt fängt die eigentliche Arbeit an.
Vieles an Werk und Person der Hildegard von Bingen wird dabei wohl unbequem und unverständlich bleiben, wie damals schon im Mittelalter. So gehört zum Beispiel die von der Benediktinerin erfundene Sprache, die Lingua Ignota, die eine Sammlung von etwa 1100 substantivischen Wörtern umfasst, zum rätselhaftesten Teil ihres Werkes. Auch der inzwischen emeritierte deutsche Papst sah im umfangreichen Schaffen der Benediktinerin einen teilweise noch ungehobenen Schatz. Das Beispiel Hildegard zeige, dass auch die Theologie einen besonderen Beitrag von den Frauen erhalten kann, das sagte Benedikt XVI. Im September 2010 in einer Katechese über Hildegard.
Incoraggio perciò tutti coloro,
ich ermutige daher alle Frauen, die diesen Dienst ausüben, ihn mit zutiefst kirchlichem Bewusstsein durchzuführen, ihre Reflexion durch das Gebet zu nähren und den Blick auf den großen, teilweise noch unergründeten Reichtum der mystischen Überlieferung des Mittelalters zu richten, besonders auf den, der durch leuchtende Beispiele wie eben Hildegard von Bingen verkörpert wird.
Soprattutto a quella rappresentata da modelli luminosi, come appunto Hildegarda di Bingen.
Die Hildegard von Bingen Biografin Barbara Beuys umschreibt im Gespräch mit uns die Hoffnung, dass die Erhebung der Hildegard zur Kirchenlehrerin Anregung für eine stärkere Anerkennung des Beitrages von Frauen in der Theologie sein kann.
Dass vielleicht dadurch der Anspruch, den die Kirche an sich selber stellt, so sichtbar ist, dass es vielleicht doch in Zukunft Veränderungen geben wird und dass Frauen als gewichtige Theologinnen in der Kirche die Rolle spielen könnten und einnehmen könnten, die Hildegard von Bingen vor 800 Jahren eingenommen hat und die bisher immer noch frei ist, leider.
In der Theologie wird die Zeit der Hildegard von Bingen ja vielleicht noch kommen. Ihr Erbe wird sich vielleicht in der Kirche noch verfestigen. Das letzte Wort hat in dieser Reihe die Kirchenlehrerin selbst.
Ich aber sitze über den Sternen, weil mir alle Güter Gottes genügen. Und ich erfreue mich am süßen Ton der Pauke, wenn ich ihm vertraue. Ich küsse die Sonne, wenn ich sie in Freude besitze, und umarme den Mond, wenn ich ihn in Liebe halte und wenn alles, was aus ihnen wächst, mir genügt. Und warum sollte ich ja noch mehr wünschen, als was ich brauche? Da ich ja allem Barmherzigkeit entgegenbringe, ist mein Gewand aus weißer Seide, und da ich weich gegenüber allen Interessen bin, schmücken kostbare Edelsteine mein Gewand. So lebe ich im Haus des Königs, und es fehlt mir an nichts, wonach ich mich sehne. Ich halte mit dem König Mahl, denn ich bin die Tochter des Königs.
Das war unsere Sendereihe zu Hildegard von Bingen. Die CD mit allen Folgen können Sie sich unter Angabe der Bestellnummer 258 schicken lassen. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an cd@radiovatikan.de. Mein Name ist Anne Preckel. Schön, dass Sie heute zugehört haben. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.